Puls.
Was? Was heißt das?
Warum ist es so?
Die Frage.
Eine Reporterin, 2 Wochen Recherche.
Eine Frage.
War Opa ein Nazi?
Ich habe keine Ahnung, inwieweit meine Großeltern dieser Bewegung und dem Regime angeschlossen waren. Ich weiß, dass beide Großväter nicht im Weltkrieg gedient haben oder als Soldaten waren, das weiß ich zumindest. Aber wie ihre Gesinnung war, das weiß ich leider überhaupt nicht.
Ich glaube, dass das nicht so viel war, aber wir haben heute Morgen gerade darüber gesprochen, dass nicht viel geredet wurde, auch in unserer Familie nicht.
Das wurde total totgeschwiegen, weil mein Vater hat da sehr allergisch reagiert drauf und deshalb habe ich das auch lieber bleiben lassen.
Man hat da überhaupt nicht drüber gesprochen.
Weil das eine schmerzliche Erinnerung war, kann aber auch sein, weil man irgendwie Schuldgefühle hatte oder das verbergen wollte. Also entweder verdrängen oder verbergen. Ich weiß nicht.
Verdrängungsmechanismus. Also das lief, glaube ich, eher die Vermutung eher harmlos ab, aber genaues weiß man eben nicht. Ne? Im Nachhinein fragt man sich, hätte man vielleicht doch mehr bohren müssen, mehr nachfragen, aber das ist nur Geschichte. Die leben leider nicht mehr.
Aber manche unserer Großeltern, die leben eben doch noch. Und bevor es zu spät ist, bevor sie uns selbst nichts mehr erzählen können, reden wir heute über früher in dieser Frage. Es geht um die Nazi-Zeit. Es geht darum, was unsere Großeltern in dieser Zeit gemacht haben. Und Elli, du hast dir diese Frage gestellt, ganz persönlich. Gab es irgendwelche Hinweise darauf, dass dein Opa ein Nazi gewesen sein könnte?
Nee, eigentlich gar nicht. Also bei uns zu Hause steht jetzt kein Foto von meinem Opa in SS-Uniform im Wohnzimmerschrank oder so. Und deswegen war ich eigentlich immer total überzeugt davon, dass meine Familie jetzt auch im Dritten Reich kein Fan von Hitler war.
Ich muss ja zugeben, ich weiß gar nicht ganz genau, wo meine Eltern politisch standen. Über die Nazi-Zeit wurde bei uns tatsächlich nie viel geredet und mittlerweile ist es bei mir tatsächlich zu spät. Meine Großeltern sind alle tot.
Ja, mit der Geschichte könnten wir beide jetzt auch in der Statistik stehen. So der Klassiker, entweder ist es wie bei dir, man weiß es einfach nicht, weil man vielleicht auch nie nachgefragt hat. Oder wie bei mir, man denkt, die Großeltern waren eben keine Nazis. Das tun übrigens laut einer Umfrage 94% in Deutschland.
Was ja irgendwie nicht sein kann, weil sonst wäre ja kaum jemand da gewesen bei den Reichsparteitagen, genau. In der Hitlerjugend, im Bund Deutscher Mädel und so weiter. Warum hast du denn in den letzten Wochen doch angefangen nachzufragen?
Ich habe durch Zufall herausgefunden, dass meine Familie, ich nenne es jetzt mal, eine Verbindung hatte zu einem ziemlichen Nazi-Promi, wenn man das so sagen kann, nämlich Josef Mengele.
Und Josef Mengele war der Arzt, der in Auschwitz mitentschieden hat, wer umgebracht wird.
Genau der. Und auf den kamen wir bei einem Abendessen, also da saßen wir so an einem Samstagabend zusammen, meine Eltern und ich, mein Onkel war auch dabei. Und haben echt gerade so einen Schweinebraten verzehrt. Und dann stellt sich eben raus, dass die Familie von Mengele Geschäftspartner von meiner Familie war.
Was waren das für Geschäfte?
Ich komme aus dem bayerischen Schwaben, Landkreis Dillingen. Meine Familie hat seit fast 200 Jahren einen Betrieb, der Landmaschinen hergestellt, verkauft und repariert hat. Und die Mengeles, die haben uns damals beliefert. Die waren einer der größten Dreschmaschinenhersteller in Deutschland. Aber bei diesem Abendessen kam dann eben auf, dass diese Geschäftsbeziehung so gut war, dass man sich eben gegenseitig auf Familienfeiern eingeladen hat. Auch nach dem Krieg, als er eigentlich jetzt in meinen Augen oder in meinem Kopf zumindest bekannt gewesen sein sollte, dass der Sohn der Mengeles im Dritten Reich eben ein Massenmörder war.
Krass, ja. Und wie ist man dann in deiner Familie umgegangen mit denen?
Genau das wollte ich eben wissen. Also worüber habt ihr mit den Mengeles dann geredet? Und die Antwort von meiner Familie war, nicht über ihren Sohn, weil man von dem und von seinen Taten in Auschwitz angeblich nichts wusste. Wir haben dann noch total gestritten an dem Abend über diesen Punkt, weil für mich war das so ein Ding, das konnte ich irgendwie nicht glauben. Mhm. Und da habe ich dann angefangen nachzurecherchieren, wo meine Familie denn eigentlich politisch gestanden ist in der Nazi-Zeit.
Das sind deine Hochzeitsfotos, oder?
Das sind meine Hochzeitsfotos. Da ist man mit dem Landauer gefahren.
Cooles Kleid hast du.
Ich? Mhm. Das hat Anna Marisa gehabt.
Cooles Kleid. Elli, da meinst du deine Oma, oder? An ihrer Hochzeit?
Ja, genau. Und das Hochzeitskleid von meiner Oma, das, wie sie sagt, ihre Schwester Annemarie schon mal anhat, ist wirklich cool. Das Foto, über das wir da sprechen, das wir da zusammen anschauen, stammt aus dem Jahr 1949. Da hat sie meinen Opa Johann geheiratet. Und es sieht alles so aus wie die Gartenparty ihres Lebens. Damals war es üblich, dass sich das Brautpaar mit allen Gästen einzeln fotografieren lässt. Und jetzt rate mal, wer bei diesem Bild, das wir da gerade anschauen, mit dabei saß.
Und das ist die Familie Mengele. Guck. Der Alte war ein Schulkamerad zu meinem Vater.
Der hat dich da umarmt.
Der da. Mhm. Und das ist der Sohn Dr. Karl Mengele. Und das ist die Martha. Seine Frau.
Aber die Martha hat doch später einen Josef Mengele geheiratet. Mhm.
Ja, eben, das haben alles die bewerkstelligt wahrscheinlich.
Mhm. Ja, aber...
Aber ein gutes Foto, gell? Mhm. Und das war eine ganz attraktive Frau, die Martha.
Okay, Moment mal. Also diese attraktive Frau, die Martha, hat dann Josef Mengele geheiratet, den KZ-Arzt.
Ja, genau. Martha ist auf diesem Bild noch die Frau von Josef Mengeles Bruder. Aber als der gestorben ist, hat Martha nochmal geheiratet, und zwar Josef Mengele.
Und das ist ganz schön krass. Aber wir müssen hier, glaube ich, nochmal genauer erklären, warum und wer dieser Mann eigentlich ist.
Josef Mengele, der Massenmörder von Auschwitz.
Josef Mengele wird 1911 in Günzburg im bayerischen Schwaben geboren. Er studiert Medizin und meldet sich im Dritten Reich freiwillig zur Waffen-SS. Zwischen 1943 und 1945 ist Mengele Lagerarzt im Vernichtungslager Auschwitz. Er steht an der Rampe und wählt aus, wer von den Deportierten in die Gaskammer muss und wer nicht. Er überwacht die Vergasung seiner Opfer und führt außerdem menschenverachtende medizinische Experimente an Häftlingen durch. Vor allem Kinder, Zwillinge und Kleinwüchsige interessieren ihn. Ihnen injiziert er unter anderem Krankheitserreger und Fremdstoffe und führt chirurgische Eingriffe bei lebendigem Leib ohne Narkose durch.
Nach Ende des Krieges
hält man Mengele für tot. Erst in den 60er Jahren werden die deutschen Strafverfolgungsbehörden auf ihn aufmerksam. Da ist Mengele aber längst nach Südamerika geflohen, wo er mit anderen NS-Kriegsverbrechern wie Adolf Eichmann in einer deutschen Kolonie lebt. Im Jahr 1979, also über 30 Jahre nach Kriegsende, stirbt Josef Mengele bei einem Badeurlaub in Brasilien. Er geht schwimmen, hat einen Herzinfarkt und ertrinkt. Bis zu diesem Zeitpunkt hat ihn seine Familie aus dem schwäbischen Günzburg ununterbrochen finanziell unterstützt.
Wie, seine Familie hat ihn die ganze Zeit unterstützt?
Das kam später raus. Also Josef Mengele konnte seinen Lebensabend recht sorgenfrei in Südamerika verbringen, weil der Prokurist der Firma Mengele ihn mit Geld aus Günzburg versorgt hat. Der war so der Mittelsmann, der übrigens nie dafür zur Rechenschaft gezogen wurde, weil schon verjährt, als es rauskam. Und es heißt, dass die Familie die ganze Zeit wusste, wo einer der meistgesuchten Kriegsverbrecher ist. Und sie hat ihn unterstützt.
Das heißt, die Leute auf den Hochzeitsfotos von deinen Großeltern wussten alles?
Davon ist auszugehen. Und deswegen wollte ich von meiner Oma wissen, ob sie die Familie auf ihrer Hochzeit eigentlich mal auf den verschollenen Sohn angesprochen hat.
Ach, da wussten wir lange nichts. 60 vielleicht haben wir erst von Auschwitz erfahren. Ich habe alle Kinder. Der Karl und der Alois, aber den Josef habe ich nie gesehen.
Aber ich meine, sonst passt man ja auf und seine Bekannten und Freunde, was die ihre Kinder machen, ob die verheiratet sind und so. Und
ja, das wusste ich alles nicht. Ich habe erst, wie das Aufkommen ist von dem Auschwitz und dass auch der Josef Mengele beteiligt war, erst von dem erfahren.
Aber als es dann rauskam, hat man da mal mit denen drüber gesprochen oder haben die irgendwas gesagt?
Mit denen selber? Niemals. Ja, die werden sich jeder da was zum Sagen.
Und auch, dass die den unterstützt haben so lange, wie findest du das?
Was tut der Familie nicht? Gell? Was tut der Familie nicht?
Was tut eine Familie nicht, sagt Ellis Oma. Selbst für einen Massenmörder möchte ich dazu sagen. Und ich finde es auch irgendwie krass, dass sie sagt, erst in den 60ern hat sie von Auschwitz erfahren. Kann das sein?
Das kann schon sein. Also die Aufarbeitung der NS-Zeit ist in Deutschland ganz schön schleppend angelaufen. Da hatte man ja auch erstmal andere Dinge zu tun, so Wiederaufbau nach dem Krieg. Und dann kam auch schon das Wirtschaftswunder und da wollte man halt wohl lieber Likörchen trinken, als über Hitler sprechen. Und Auschwitz ist, glaube ich, wirklich erst mit den ersten Auschwitz-Prozessen ins deutsche Bewusstsein gerückt. Und das war 1963, also fast 20 Jahre nach Kriegsende. Komisch finde ich das jetzt von unserem jetzigen Wissensstand natürlich trotzdem, weil für uns ist ja Auschwitz jetzt das Symbol für das vielleicht widerwärtigste Kapitel in der Menschheitsgeschichte.
Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach war, dann mit der Oma drüber zu reden und zu diskutieren.
Oh, frag bloß nicht.
Naja, vielleicht schon ein bisschen. Dafür sind wir ja hier in dieser Sendung. Und ja, wir hören jetzt gleich mal, was dein Vater von dieser ganzen Geschichte weiß und erzählen kann. Denn eigentlich sind unsere Eltern ja theoretisch noch mal näher dran an der Nazizeit.
Musik.
Hochzeitsfoto ihrer Großeltern, auf dem sie mit der Familie des KZ-Arztes Josef Mengele feiern. Damit hat die Recherche von Elli angefangen in der Frage, war Opa ein Nazi? Und deine Oma Elli, die hat gerade gesagt, dass sie nichts gewusst hat, weder von Auschwitz noch davon, was der Sohn ihrer Bekannten da gemacht hat. Hat denn eigentlich außer dir schon mal jemand in deiner Familie angefangen, Fragen zu stellen darüber?
Das wollte ich von meinem Papa wissen. Der ist 1952 geboren, also er war in genau der Zeit jung und wild, als das Thema, waren unsere Eltern Nazis oder nicht, zum ersten Mal auf den Tisch kam, in der 68er-Bewegung nämlich. Die haben ja gesagt, so unsere Gesellschaft ist auf Blut gebaut, es geht gar nicht, dass immer noch Nazis in Führungspositionen sitzen. Also mein Vater hätte mit seinem Vater tatsächlich was zu bequatschen gehabt. Ich wusste das vorher gar nicht, aber sein Vater, mein Opa, war tatsächlich im Krieg an der Ostfront. Er stammt aus dem Dorf Oberlietzheim, was so ziemlich das kleinste Minidorf ist, das ich kenne, und musste mit 18 mit der Wehrmacht nach Russland. Und mein Vater sagt jetzt über ihn:
Der gehört bestimmt zu der Kategorie Menschen, die da bestimmt nicht hingewollt haben.
Also laut meinem Vater wollte mein Opa gar nicht in den Krieg.
Aber hat dein Vater seinen Vater, also deinen Opa, dann auch mal gefragt, was er dort gemacht hat im Krieg in Russland?
Ich glaube genau einmal, und da hat er mir erzählt, hat er die einzige Ohrfeige seines Lebens von seinem Vater dafür bekommen.
Mein Vater hat vom Krieg gar nichts gehört. Ich habe dir das schon mal erzählt, er hat gesagt, er hat nur schießen müssen und von ihm ist das Thema abgehakt.
Hast du dir da Gedanken drüber gemacht, dass dein Vater vielleicht viele verschossen hat, wenn er gesagt hat, er hat die ganze Zeit nur geschossen?
Nee, war für mich kein Thema. Wenn, dann wäre es seine Aufgabe als Soldat gewesen.
Das sagt mein Papa über seinen Vater im Krieg. Es war also nie ein Thema bei uns.
Aber dieses Verdrängen, dieses nicht drüber reden, das scheint ja nicht nur ein Phänomen bei euch zu sein in eurer Familie, oder?
Nee, ich kann stolz sagen, wir sind damit nicht alleine. Es ist eigentlich der Klassiker. Es gibt sogar eine groß angelegte Studie von einem Sozialpsychologen, Harald Welzer heißt er. Vielleicht hast du schon mal von dem Buch Opa war kein Nazi gehört. Die Studie sagt, in unserem Familiengedächtnis findet der Holocaust, das Dritte Reich, der Zweite Weltkrieg eigentlich nur bedingt statt. Also entweder erzählt man sich Geschichten von den Entbehrungen in der Kriegszeit oder Erlebnisse aus der Zeit werden zu Heldengeschichten verklärt. Kennst du ja wahrscheinlich auch so. Der Opa erzählt vom Krieg, aber geschossen haben immer nur die anderen, mal so überspitzt gesagt.
Ja, ich kann mich vor allem immer an Geschichten über Bananen erinnern. Das ist total krass, weil einer meiner Großväter war bei der Marine tatsächlich, hat seinen Kindern, auch meiner Mutter, dann immer Bananen mitgebracht, wenn er wieder nach Hause gekommen ist. Und das wurde mir dann eben auch so erzählt. Und da ist in meinem Kinderkopf tatsächlich dann so aus dem U-Boot ein Bananenkutter geworden. Und diese ganze Geschichte über diese Zeit natürlich auch sehr harmlos, viel zu harmlos rübergekommen.
99 Luftballons statt Bomben.
Genau.
Ne? Ja, interessant ist ja jetzt, welche Schlüsse wir, also die Enkelgeneration, aus dieser Art zieht, eben diese unschöne Zeit in der Familie anzusprechen.
Du meinst diese Art, da nicht drüber zu reden?
Genau. Also es gibt eine repräsentative Emnet-Umfrage, nach der knapp die Hälfte der Interviewten glauben, dass ihre Eltern oder Großeltern dem Nationalsozialismus negativ gegenübergestanden hätten. Also knapp die Hälfte. 26% meinen sogar, dass ihre Familie Verfolgte unterstützt hätte und 13% glauben, dass ihre Familie am aktiven Widerstand beteiligt war, der, wie wir wissen, leider minimal klein war.
Ja, dann kann da irgendwas nicht stimmen.
Nee, vor allem wenn du anschaust, wie viele von ihrer eigenen Familie glauben oder wissen, dass sie dabei gewesen sind. Das sind nur 6%, die in der Umfrage gesagt haben, dass ihre Familie den Nazis positiv gegenübersteht, und nur 1% hat zugegeben, dass die eigenen Vorfahren an NS-Verbrechen beteiligt waren.
Ja, so scheinen auch wir uns dann die Vergangenheit unserer Familien schön zu denken. Hm. In Wirklichkeit müssen es natürlich mehr gewesen sein. Sag mal, Elli, NS-Verbrechen gab es ja auch in Russland, wo dein Opa mit der Wehrmacht war. Hast du dazu irgendwas rausgefunden?
Mhm, und zwar gestern erst.
Es klingt verdächtig nach einem Faxgerät.
Ganz schön oldschool. Ja, allerdings. Ich habe Informationen zu meinem Opa bei der Deutschen Dienststelle angefordert. Das ist ein Archiv, das so ziemlich alles über die Wehrmacht und ihre Soldaten verzeichnet hat. Und an die kann man sich wenden, wenn man was über die nächsten Angehörigen rausfinden will. Und das kommt dann eben per Fax wegen dem Datenschutz.
Ach so, ja, das ist natürlich clever. Was steht drin im Fax, das du bekommen hast?
Ich habe es hier. Es sind 3 Seiten. Und da steht jetzt, wann mein Opa eingezogen wurde. Im Mai 1942. Der war also wirklich erst 18. Und dann ist er erst in die jetzige Ukraine gekommen, nach Sewastopol, später dann nach Leningrad und am Ende war er bis in Lettland oben. Zweimal war er verwundet, das steht da auch. Außerdem steht noch dabei, in welchem Bataillon und von welchem Regiment er war. Das sind ja so Infos, die verstören mich so ein kleines bisschen. Ich finde es einerseits so krass, dass mein Opa mit 18 aus seinem Dorf von der Krim bis zur Ostsee gekommen ist. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das tut mir fast ein bisschen leid. Mhm. Und andererseits im nächsten Schritt müsste ich ja jetzt eigentlich nachforschen, was das denn für ein Bataillon war. Also über das kann man ja vielleicht auch was rausfinden. Ob vielleicht was über Kriegsverbrechen dieses Bataillons bekannt ist. Und da muss ich ehrlich sagen, da weiß ich gerade gar nicht, ob ich das so genau wissen will.
Hm. Jetzt weißt du zumindest schon mal, wann dein Opa wo genau war im Krieg. Aber weißt du eigentlich auch, ob dein Opa in der NSDAP war?
Also alle, mein Vater, meine Oma und alle, die ich gefragt habe, sagen nein. Also es gab kein einziges NSDAP-Mitglied in unserer Familie. Und das hat mich dann in der Recherche zu meinem Uropa gebracht, also dem Vater meiner Oma, Josef Dietrich. Der hat damals nämlich den Ton angegeben in unserer Familie, war so um die 50 in der Zeit des Dritten Reichs und der war angeblich gegen Hitler.
Jetzt könnte ich gemein sein und sagen, genau wie die anderen 50%, von denen wir hier schon gehört haben, die 50% aus der Umfrage, die auch alle glauben, dass ihre Familie angeblich gegen Hitler war.
Ja, ich wollte das natürlich überprüfen, vor allem, weil mein Uropa wohl wirklich ein interessanter Mensch war. Der wird so ein bisschen wie der Don beschrieben, unsere Familie. Noch heute reden immer wieder alle von ihm. Also er war angeblich kein Mann der großen Worte, er war leidenschaftlicher Feuerwehrmann, hochtalentierter Turner und natürlich auch im Familienbetrieb am Start als Mechanikermeister.
Aber um rauszufinden, wo er politisch stand, konntest du ja jetzt nicht einfach googeln, oder?
Nee, aber man kann ins Stadtarchiv gehen dafür.
So, also, jetzt sind wir im Standesamt Höchstädt an der Donau und wir haben jetzt hier diesen Geburtseintrag, suchen wir jetzt, von Ihrem
Uropa, Josef Dietrich.
Mhm. Genau, Familienname Fee?
Dietrich.
Dietrich?
Ja, genau.
Okay.
So, hier ist die Sippe früher.
Okay, dann.
Können Sie die Schrift nur lesen?
Ja, einigermaßen. Also Sie meinen
1884.
Jetzt brauchen wir den Vornamen.
Josef.
Der Dietrich Josef. Da haben wir schon mal hier. Dietrich Josef. Genau. Mhm. Das ist der Original-Geburtseintrag. Vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschien heute der Persönlichkeit nach bekannt. Der Mechaniker Karl Dietrich. Ja. Wohnhaft zu Lutzingen, Hausnummer 84, damals hat es eine Hausnummer gegeben, katholische Religion und zeigte an, dass von der Kreszenz Dietrich geborene Götz.
Also alle brav katholisch bei dir in der Family.
Ja, was denkst du denn? Also das Standesamt war die erste Spur zu meinem Uropa, aber da stand natürlich nicht, in welcher Partei er war.
Und konntest du das irgendwo anders noch rausfinden?
Ich habe es versucht. Kleiner Cliffhanger oder kleiner Hinweis eigentlich zu dem, was kommt. Man kann zum Beispiel im Stadtarchiv alte Stadtratsprotokolle durchschauen und da gucken, ob er irgendwann sich zu Wort gemeldet hat oder Thema war oder sich irgendwie irgendwo positioniert hat.
Und da bist du dann also hin?
Genau. Da muss man so im Rathaus in den Keller und da riecht dann alles nach altem Papier. Ist ganz schön groß da.
Hier unten ist seit 1532. Da beginnt's.
Boah, 1532. Ganz schön lang her.
Aber wie ich da so stand, da ist mir plötzlich was anderes aufgefallen. Das hier um mich rum ist das Archiv meiner Heimatstadt, Höchstädt an der Donau. Hier sind alle Unterlagen aus dem Stadtrat, Stadtratssitzungen, alle Rechnungen, alle Kassenbelege. Nur leider hört die Dokumentation auf im Jahr 1934. Ich habe schon nachgefragt, die sind irgendwann verschwunden. Einfach weg.
Wie, die sind weg?
Ja, die sind weg. Also es gibt in meiner Heimatstadt offensichtlich keine Akten mehr von 33 bis 45. Und als ich gefragt habe, wo die sind oder wo sie sein könnten, da wusste niemand was. Also genau genommen muss man eigentlich sagen, es hat, glaube ich, noch nicht mal jemand gemerkt, dass die überhaupt weg sind.
Krass, schon unfassbar. Ich meine, das ist ja ein Archiv, oder? Aber ja, für deine Recherche heißt es ja auch erstmal Sackgasse, hier geht's nicht weiter.
Genau, und deswegen habe ich mich mit jemandem getroffen, der sowas schon mal gemacht hat. Moritz Pfeiffer, Historiker, glühender BVB-Fan. Und sein Opa war ein hohes Tier in der Wehrmacht und der hat ein Buch geschrieben. Also Moritz Pfeiffer hat ein Buch über seinen Opa geschrieben. Das heißt, mein Großvater im Krieg 1939 bis 45. Und deswegen habe ich auch nicht lange drumherum geredet, sondern ihn direkt gefragt, war dein Opa ein Nazi?
Nein, das kann man nicht sagen. Also er war kein Nazi. Er war weder Mitglied in der Partei, noch hätte er sich auch selbst als Nazi gesehen. Das war meine Oma anders. Die hätte sich auch im Brustton der Überzeugung selbst als Nationalsozialistin bezeichnet. Mein Großvater ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie die konservativen Eliten und das Militär sich auf den Nationalsozialismus eingelassen haben.
Also du hast seine Geschichte 39 bis 45 untersucht. Wie bist du da vorgegangen?
Also ich habe zunächst ein Zeitzeugen-Interview, kann man sagen, mit ihm geführt. Ich habe ihn einmal alles erzählen lassen, so wie er es erzählen wollte. Das war eine Version der Dinge, die er sich zurechtgelegt hat.
Wie hast du das rausgefunden, dass es falsch war? Oder?
Der zweite Schritt war, diese Erzählungen von ihm abzugleichen mit zeitgenössischen Quellen von ihm. Also Briefen, Kriegstagebüchern, seiner Personalakte der Wehrmacht, allem, was ich halt finden konnte und dem Forschungsstand der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung. Und da haben sich eben dann zwischen Erzählung, Erinnerung und zeitgenössischem Erleben gewisse Abweichungen ergeben.
Waren die für dich wichtig, diese Abweichungen?
Also ich habe ihn jetzt deswegen nicht verurteilt. Es war in vielerlei Hinsicht, glaube ich, auch sehr naheliegend und schlüssig, dass er sich da eine Version zurechtlegt, um auch mit dem Erlebten umgehen zu können. Es bezog sich ja unter anderem auch auf konkrete traumatische Kriegserlebnisse, die er selber hat. Schwere Kriegsverwundungen vor Stalingrad. Aber es bezog sich natürlich auch auf unangenehme Erinnerungen, die er von sich geschoben hat. Also das Wissen um eigene Verstrickungen in den Nationalsozialismus und auch in Verbrechen.
In Verbrechen auch?
Also in dem Sinne, dass er halt Teil der Wehrmacht gewesen ist und Teil jener Truppen, die zum Beispiel in der Sowjetunion dafür gesorgt haben, dass die Haupttäter von SS und auch andere Wehrmachtseinheiten ihre Opfer habhaft werden konnten. Also wenn es die Wehrmacht nicht gegeben hätte, die die Gebiete erobert hat, wären auch die Juden nicht erschossen worden.
Wie war es in der Holocaust-Frage? Wie bist du da mit ihm umgegangen und mit seiner Version?
Also ich habe ihn natürlich auch gefragt, was er wusste. Und das war interessant zu beobachten, dass er da eigentlich vier Reaktionen hatte. Die erste war ganz reflexhaft, wir haben von nichts gewusst. Dann habe ich nochmal nachgefragt und vielleicht gab es ja Gerüchte oder irgendwie hat man über Gerüchte was gewusst. Dann fragt er gesagt, ah ja, das stimmt schon, also über Gerüchte wusste man.
Das hatte ich auch, ja, und dann hat man schon gehört und die Bekannte hat dann erzählt.
Genau, also die erste Reaktion war erstmal komplett, da war gar nichts. Die zweite war, okay, gerüchteweise hat man was gehört. Und dann im dritten Schritt wusste er dann auf einmal auch verschiedene Details. Und im vierten Schritt hat er dann gesagt, ja, die Juden sind halt rigoros ausgerottet worden.
Ich würde gerne von deiner Interviewtechnik lernen. Also sowas habe ich nicht gehört.
Manchmal muss ich sagen, ich versuche mich auch einfach dumm zu stellen. Also vor diesem, die Juden sind rigoros ausgerottet worden, habe ich gesagt, ja, glaubst du denn, der Himmler hat das quasi selber gemacht und der Hitler wusste gar nichts davon? Und dann ist er halt so ein bisschen aufbrausend geworden und hat dann halt gesagt, ja, der Hitler war verantwortlich, der musste wissen, was der Himmler macht und dass die Juden rigoros ausgerottet worden. Also das waren dann seine Worte. Das war meine Interviewtechnik.
Also lernen wir von Moritz Pfeiffer unter anderem, Dummstellen ist auch eine Interviewtechnik.
Ja, natürlich. Und natürlich muss man auch bei den eigenen Großeltern genau nachfragen, weil jede Erinnerung natürlich auch nur eine Version der Geschichte ist und weil man mit Geschichte, wir reden hier ja vom Dritten Reich, auch erstmal klarkommen muss.
Dann gucken wir doch mal, ob das bei deiner Oma auch funktioniert und du die Tipps von Moritz da gebrauchen kannst. Was hat die eigene Familie in der NS-Zeit gemacht? Das wollen wir wissen. Und da lernen wir auch gleich deinen Uropa noch ein bisschen genauer kennen, den Don. wieder die Frage bei Puls. War Opa ein Nazi? Unsere Reporterin Elli Fee interviewt in dieser Frage gerade ihre eigene Familie. Wir haben hier schon deinen Vater kennengelernt, Elli, deine Oma und auch von deinem Uropa. Kriege ich so langsam ein Bild? Du hast gesagt, er war der Don in der Familie, Feuerwehrmann, Mechanikermeister und Turner.
Oh ja, wir vier sind eine Familie begnadeter Turner.
Deswegen bist du so stark.
Ja.
Deine Familie hat dir auf jeden Fall erzählt, dein Uropa, der Don, er war nicht in der NSDAP, er war gegen Hitler. Wie hat sich das denn geäußert bei ihm?
Als ich meine Oma gefragt habe und eben das genau wissen wollte, hat sie mir eine Geschichte aus der Schulzeit erzählt. Da hat sie von der Schule einen Bogen mitbekommen zum Ausfüllen durch die Eltern.
Ja nun, das haben wir aus der Schule die Bogen mitkriegt, arischer Abstammung.
Das muss man ausfüllen, oder?
Das, ja, sicher muss man. Das mussten die Eltern ausfüllen. Und dann hat er bei einem reingeschrieben, schmeckt's. Und bei der anderen unbekannt. Und bei einer nichts.
Okay, also halt, hat es nicht ausgefüllt sozusagen?
Er hat es nicht ausgefüllt, ja.
Aber das hätte ja Probleme.
Weil ja, das war ja wahrscheinlich schon die Erhebung der Judenverfolgung, was? Sind sie arischer Abstammung?
Und wie war das dann? Was hast du dann mit den Bögen gemacht? Habt ihr die dann so in der Schule abgeben?
Ja,
oder?
Sicher. Abgeben haben wir es müssen. Da haben wir schon gedacht, ha, jetzt bringt jetzt ein ausfüllter Bogen mit und wir nicht.
Also deine Oma und ihre Schwestern mussten in der Schule ihre arische Abstammung nachweisen und dein Uropa, der hat die Bögen dann einfach nicht ausgefüllt. Das klingt ja schon so nach einer Trotzreaktion, die vielleicht ein Zeichen dafür sein könnte, dass er mit Hitler nicht einverstanden war.
Genau, mit solchen Aktionen ging es dann wohl auch weiter. Also die NSDAP hat wohl so eine Art Kindergeld gezahlt damals und das hat mein Uropa nicht angenommen.
Er hat ja kinderreiche Familie gehabt. Und er schreibt danach, er hat kein Geld genommen. Weißt du, da haben die kinderreiche Geld gekriegt. Er hat kein Geld genommen. Da, Satz danach. Reichsbund Deutsche Familie. Unterstützung nicht angenommen. Eben, die haben die Kinder halt nach ihrem Ding erzogen, weißt du.
Und diesen Zettel, auf dem das draufsteht, den hat deine Oma immer noch?
Ja, meine Oma ist sowas wie die heimliche Familienarchivarin bei uns. interessant bei diesem Zettel war, dass da auch was zu den politischen Positionen von meinem Uropa stand.
DAF, Körperschuss, denn dies, NSDAP, nein. SS, nein. Waffen, SS, nein. Gestapo, nein. Ist alles neu.
Alles nein. Klingt schon fast nach einem Beweis, oder? Kein NSDAP-Mitglied, dein Uropa.
Ja, und ich muss sagen, als ich das gesehen habe, da war ich schon ein bisschen froh, dass ich, jetzt nicht, dass ich meiner Familie nicht geglaubt habe, aber ich wollte jetzt nicht im gleichen Fehler aufsitzen wie viele von uns, einfach mal davon ausgehen, dass die eigene Familie zu den Guten gehört hat, nur weil es eben diese Geschichten gibt, die man sich so erzählt. Also eine dieser Geschichten war auch, einmal hat mein Uropa angeblich die Bayern-Fahne rausgehängt, als die SA im Ort einen Umzug machte und man eigentlich mit einem Hakenkreuz beflaggen sollte.
Hatte das irgendwelche Folgen für ihn damals?
Mein Uropa war tatsächlich mal in Haft und noch ein anderes Mal, als er mit einem anderen prominenten Namen aus der Nazi-Zeit in Verbindung gebracht wurde. Diesmal aber nicht Mengele, sondern Stauffenberg.
Okay, und zu diesem Mann müssen wir an dieser Stelle auch noch ein bisschen mehr sagen.
Graf von Stauffenberg, der Hitler-Attentäter von der Wolfsschanze.
Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, wird 1907 in Jettingen im bayerischen Schwaben geboren. Er macht Karriere in der Wehrmacht, wird Offizier und leistet Adolf Hitler den Treueeid. Dennoch schließt er sich im Herbst 1943 Kameraden aus Wehrmacht, Adel und konservativen Kreisen an, die eine Widerstandsgruppe gegründet hatten. In der Überzeugung, dass allein das Militär mächtig genug für einen Umsturz ist, planen sie die Operation Walküre. Das Ziel? Das Ende des Krieges und die Wiederherstellung des Rechtsstaats. Das Mittel? Hitler beseitigen.
Am 20. Juli 1944
wird Stauffenberg zu Adolf Hitler in die Wolfsschanze bestellt. Da soll über die Neuaufstellung der Truppen gesprochen werden. Stauffenberg schmuggelt ein Päckchen Sprengstoff mit in die Besprechung und verlässt den Raum unter dem Vorwand, telefonieren zu müssen. Die Bombe explodiert, Hitler wird aber nur verletzt. Der Umsturz scheitert. Noch am selben Tag wird Stauffenberg verhaftet und zum Tode verurteilt. Kurz bevor er im Hofe des Bendlerblocks erschossen wird, ruft er: Es lebe das heilige Deutschland.
Und Elli, was hat er jetzt? Deine Familie, beziehungsweise genauer dein Uropa mit Stauffenberg zu tun?
Ja, schon ganz interessant, auf der einen Seite Mengele, auf der anderen Seite Stauffenberg zu kennen. Ne? Aber bei Stauffenberg war das wohl wirklich eher Zufall, dass er da mit in Zusammenhang gebracht wurde, weil die Familie von Stauffenberg, wie die von Mengele, eben auch aus unserer Gegend kommt und man sich über dieses Familienunternehmen eben auch irgendwie kannte. Tatsächlich hat er aber mit dem Attentat vom 20. Juli 1944 wirklich nichts zu tun, denn bei aller Aufmüpfigkeit, die mein Uropa wohl hatte, ein Revolutionär war er sicher auch nicht. Aber als ich das herausgefunden habe, dachte ich zum ersten Mal, ich kann die Frage, ob es jetzt einen Nazi in meiner Familie gab, gar nicht beantworten. Weil ich bis dahin eigentlich immer dachte, wer nichts tut, ein Mitläufer ist, ist auch irgendwie dafür. Aber dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, darauf hat mich dann meine Oma wiedergebracht. Es geht um genau den Tag, an dem mein Opa wilderweise diese Bayernfahne gehisst haben soll. Meine Oma, damals 14, hat das da aber ganz anders empfunden.
Na, hat es die SA, hat er das geheißen, und Hitlerjugend. Mädchen waren BDM. Mir hat es schon gefallen, was, als junger Mensch, und die in die Uniformen.
Also meiner Oma hat es gefallen, die Uniformen der Hitlerjungen, die blauen Schürzen der Jungmädel. Sie hat mir dann sogar verraten, dass sie einmal heimlich gegen den Willen ihres Vaters zu einer BDM-Veranstaltung gegangen ist, weil sie dieses Gemeinschaftsgefühl eben so gut fand.
Ui, also deine Oma wäre tatsächlich gern dort gewesen beim BDM. Das ist ja so eine Aussage, die man auch erstmal verdauen muss. Mhm. Ne? Wir müssen aber trotzdem nochmal ausführlicher darüber reden. Das tun wir gleich hier. Opa ein Nazi ist unsere Frage. Unsere Reporterin Elli Fee hat ihre Familie interviewt. Sie hat in Archiven recherchiert, sich durch alte Fotoalben gewühlt. Es ist ganz schön anstrengend und aufreibend, in der eigenen Familie zu recherchieren, habe ich bis hierhin den Eindruck. Und man muss schon auch auf Überraschungen gefasst sein. Dein Opa und dein Uropa waren keine Nazis, wie es ausschaut. Aber deine Oma, die hat vorhin diesen Satz gesagt, ihr haben die Männer in den Uniformen gefallen und zu einem Treffen vom BDM, also vom Bund Deutscher Mädchen, was ja so die Entsprechung zur Hitlerjugend war, ist sie auch mal hingegangen, heimlich.
Ja, man muss ja sagen, meine Oma war damals total jung, deswegen war sie sicher auch kein Nazi. Also sie ist 1924 geboren. Aber mich hat es trotzdem ein bisschen gewurmt, weil ich mich automatisch gefragt habe, wo meine Oma eigentlich stand oder was sie eben dazu gebracht hat, dass sie das so gut fand. Also habe ich mich noch mit meiner Tante Barbara getroffen. Sie ist die ältere Schwester von meiner Oma. Sie war 20 bei Kriegsbeginn. Und genau wie meine Oma durfte sie auch nicht in den BDM. Also nicht mal in den Turnverein, weil ihr Vater eben gegen die Nazis war. Und sie hat mir erzählt, dass sie deshalb in der Schule von den anderen echt gemieden wurde.
Ja, du, wir sind auch von den Schulkameraden gemieden worden und jedes Wort so und so umgedreht und weitergegeben.
Hattet ihr da Angst auch mal? Dass euch
ja, da haben wir schon Angst gehabt.
Vor was?
Du, als Schulmädel, wenn du gemieden wirst und nur für die Anschauung von deinem Vater so blöd angeguckt wirst, das ist nicht schön. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, wenn du als Kind nirgendwo dabei bist. Deine Schulkameraden, die sind alle in der Uniform gewesen. Deiner Oma, der hat ja die Uniform immer so gut gefallen. Haben mitgemacht und sind mitmarschiert, da bist du dann schon irgendwo allein gelassen.
Das ist so ein komisches Gefühl, das ich da hatte nach dem Interview, weil ich war einerseits so heimlich stolz auf meinen Uropa, dass er dagegen war. Und dann erzählt mir meine Tante Barbara dann eben später, dass sie auch dagegen revolutioniert hat, gegen dieses Gefühl eben, dass sie durch die politische Position von ihrem Vater hatte. Die Revolution war nur klein, aber die Wehrmacht hatte gerade einen großen Sieg gefeiert. Und da dachte meine Tante Barbara, jetzt zeige ich eben auch mal Flagge.
Wir haben Österreich sind wir einmarschiert, Frankreich haben wir den Krieg gewonnen, wenn man so sagen darf. Mhm. Gell? Und wenn man denkt, jetzt kaufe ich eine Hitlerfahne, eine Hakenkreuzfahne und haben die gehisst. Dann ist der Papa gekommen, wer hat denn bei uns eine Hakenkreuzfahne gehisst? Dann habe ich gesagt, ich. Dann hat er gesagt, schämst dich nicht. Dann ist er runter. Aber weißt du, die Reaktion von uns, unsere Männer haben gesiegt. Gell?
Das war so, dass du dir dachtest, so super.
Man muss die Leute auch ehren. Gell?
Also hat deine Großtante eine Hakenkreuzflagge gekauft, sie gehisst, dafür dann Anschluss bekommen von deinem Großvater. Mhm. Aber sagt heute, erklärt dir das heute mit den Worten, man muss die Leute auch ehren. Das ist schon krass, sowas zu hören, oder? Von seiner Tante, Großtante.
Naja, das meinte ich vorhin mit unsere Frage, war Opa ein Nazi? Die ist in meinem Kopf dann total explodiert. Ja. Ich muss an dieser Stelle kurz betonen, dass ich meine Oma und auch meine Tante Barbara echt total lieb habe und dass ich niemals ein Urteil über sie fällen würde. Und dass mir vollkommen bewusst ist, dass sie zu der Zeit total jung waren. Aber ich wusste trotzdem nicht, wie ich sowas jetzt einordnen soll. Klar waren die keine Nazis, aber sie haben mir erzählt, und ich bin dankbar dafür, dass sie da so offen waren, wie sehr sie sich haben anstecken lassen. Und das ist schon eine krasse Erkenntnis, bei der ich allerdings lange keine Ahnung hatte, wie ich das jetzt journalistisch einordnen soll.
Ja, verstehe ich. Was hast du dann gemacht?
Ich habe mich mit jemandem getroffen, dessen Oma sich offensichtlich hat anstecken lassen von dieser Hitler-Begeisterung, die auch dabei sein durfte. Daniel Koska heißt der. Daniel ist 23, seine Oma 92. Und die beiden kommen aus Stuttgart und sprechen schon immer viel über den Krieg. Es war immer Thema bei denen. Und jetzt hat Daniel auf der Seite reddit.com ein AMA gestartet. Ask me anything heißt es und bedeutet, die User können seiner Oma über die Hitlerzeit Löcher in den Bauch fragen.
Ja, also seit ich Geschichte in der Schule habe, glaube ich, habe ich angefangen, sie zu fragen. Also ich rede schon ewig mit ihr immer drüber und habe jetzt halt gedacht, dass es halt total interessant ist, wenn ich das Wissen halt nur mit anderen Leuten teile. Und darauf bin ich halt gekommen, als ihr Gesundheitszustand so schlecht geworden ist, weil ich halt gemerkt habe, okay, es hätte schon vorbei sein können. Also da hat nicht mehr viel gefehlt. Und ja, da lernt man das Wissen zu schätzen einfach, weil man denkt, es hätte jetzt auch schon weg sein können. Und in dem Moment habe ich halt gedacht, teile ich das halt mit anderen.
Tja, und jetzt macht Daniel AMA, also Ask Me Anything, mit seiner Oma auf Reddit. Jetzt erschreckt nicht, wenn ihr sie hört, wenn es gleich ein bisschen lauter wird. Daniels Oma hört nämlich nicht mehr so gut.
Ja, die Idee ist ziemlich interessant. Also, ob sie halt Hitler selbst gesehen hat.
Was? Ja, was willst du denn?
Ob du einen Hitler gesehen hast?
Mit dem Adolf? Ja. Hitler? Ah ja. Der hat uns besucht in Berchtesgaden.
Ja, da seid ihr mit der Hitlerjugend gegangen,
ja,
auf den Ausflug.
Ja, mit der Hitlerjugend war und BDM war. Ha ja, Freunde.
Ja, was habt ihr gemacht in Berchtesgaden?
Ha ja, gewandert, gesungen, gelernt. Was haben wir gemacht? Nichts Bes. Da war es schön, BDM war schön. Ja. Und der Adolf ist, der ist schnell bei mir gestanden. Wo war denn das?
Obersalzberg.
Obersalzberg, Opa, ja.
Uiuiui, ich verstehe nur Adolf.
Ach komm. Sorry. Also Daniels Oma hat Hitler persönlich getroffen. Sie war im Bund Deutscher Mädel am Obersalzberg bei einem Ausflug beim Berghof. Sie hat dort eine schöne Zeit gehabt, hat sie erzählt, und ist auch mal direkt neben Hitler gestanden.
Aber warum? Warum fanden die Leute damals Hitler so toll? Das wollten auch die User auf Reddit genauer wissen von Daniels Oma.
Ich habe eine Frage gelesen, wo irgendwie gefragt wurde, warum eigentlich alle Hitler so toll fanden, ob der wirklich so eine schillernde Figur war. Erinnerst du dich an die Frage?
Der fand doch alle den Hitler so gut früher. Wie ist denn das gekommen? Also, warum waren denn alle so von dem begeistert?
Vom Hitler?
Ja.
Weil alles arbeitslos war. Ja. Und er hat sich beschäftigt, die Familie, die Kinder. Ist klar, der hat es gewusst, wie machen.
Hast du deine Oma mal gefragt, ob sie das jetzt bereut, so im BDM gewesen zu sein, weil sie jetzt gerade sagt, wir waren
ja
jung und dumm?
Gar nicht. Also, sagt, es war die schönste Zeit ihres Lebens, ja, im BDM.
Es war schön im BDM.
Warum? War es schön im BDM?
Hatte sie heimabend, wir haben Handarbeiten gemacht, wir haben Lieder gesungen, wir sind halt immer mittwochs zusammengekommen, gell? Und mein Bruder, der war ja Hitlerjugend, der hat es sehr gut gefallen. Gell?
Also für Daniels Oma war der BDM-Abend am Mittwoch der schönste Abend in der Woche, weil es Handarbeiten und Abwechslung gab.
Schon krass, gell? Wie Hitler das so geschafft hat, an die Leute ranzukommen, sie um den Finger zu wickeln, indem er ihnen anscheinend ja nur so ein bisschen Abwechslung zur Langeweile geboten hat.
Ja, komisch ist es eigentlich nicht, wenn man sich anschaut, wo die NPD heute die besten Quoten hat. Also genau in den Gegenden, wo es keine Arbeit gibt und auch keine Perspektive.
Ja. Zum Hitler und so haben sie ja bis zum Ende gestanden, also waren auch irgendwie, also haben bis zum Ende gedacht, dass sie halt den Krieg gewinnen, aber hier wurde halt alles verbombt und gegen Krieg war sie ja immer, also für Hitler, aber gegen Krieg sozusagen.
Was?
Ja,
was? Ja, und?
Sie möchte wissen, ob die Stimmung gegenüber Hitler gekippt ist, also ob sie dann irgendwann negativ geworden ist.
Ja, wie manche in welcher Hinsicht?
Waren da nicht viele dagegen? Haben nicht viele gesagt, der Hitler ist doof und Krieg ist doof?
Nein.
Niemand?
Da war nie was gehört. Der war immer populär, der war immer da.
Aber auch als sie überall die Bomben runtergekommen sind.
Ah, auch noch.
Das ist halt das, was ich so am krassesten finde. Dass halt bis zum Ende, obwohl hier überall Menschen sterben und Bomben runterkommen, dass man halt bis zum Ende an Hitler halt dann festgehalten hat und das alles gut fand, was er gemacht hat. Und das fand ich richtig krass, konnte ich gar nicht glauben, dass halt so schlimm war, sag ich mal. Wie können die so doof gewesen sein, gell?
Ja, gute Frage. Wie können die so doof gewesen sein?
Ja, Daniel hat ja gesagt, er möchte auf keinen Fall ein Urteil über seine Oma fällen, aber da muss er dann schon auch schlucken, als sie ganz selbstverständlich davon erzählt hat, wie sie und andere Hitler verehrt haben, eben bis zum Schluss.
Ja, wir können das heute einfach nicht verstehen. Du hast aber jemanden getroffen, der weiß vielleicht, woher diese Begeisterung kam. Und das ist auch einer, der uns dabei helfen kann, mit der Vergangenheit unserer Familien umzugehen. Ihr habt ihn schon kennengelernt in dieser Sendung. Es ist Moritz Pfeiffer und von dem hören wir gleich noch mehr. Die Frage, war Opa ein Nazi? Und jetzt gehen wir mal ganz kurz weg von unseren Omas und Opas und reden darüber, was diese Frage eigentlich für uns bedeutet. Wie gehen wir denn damit um? Also lieben wir unsere Oma immer noch, auch wenn sie die Abende beim Bund Deutscher Mädel immer noch mit leuchtenden Augen beschreibt, so wie hier gerade die Oma von Daniel, dem Reddit-Phänomen oder anderes Beispiel, können wir unseren Opa immer noch respektieren, auch wenn er am Vernichtungskrieg in Russland teilgenommen hat, so wie der Opa vom Historiker Moritz Pfeiffer. Wie war das bei dir, Elli? Hat sich dein Verhältnis zu deinen Großeltern verändert, seit du recherchierst?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe ja schon gesagt, dass mir meine Oma von den blauen Schürzen und vom Pseudo-Gemeinschaftsgefühl beim BDM vorgeschwärmt hat. Da musste ich einfach kurz schlucken. Vor allem, weil danach kein Satz kam, der das relativiert hat. Also sowas wie, heute sehe ich das natürlich total anders.
Mhm. Ja, es wurde halt weitergelebt und die Zeit wurde totgeschwiegen bis jetzt.
Ja, das ist für mich eben so klar geworden bei dem Foto, das alles ausgelöst hat, über das wir in der Sendung schon viel gesprochen haben. Dieses Hochzeitsfoto, meine Oma 4 Jahre nach Kriegsende bei ihrer Hochzeit auf der Gartenbank und hinter ihr steht eben die Frau, die später einen untergetauchten Massenmörder heiraten wird. Die haben da wohl einfach nicht drüber gesprochen. Das waren dann so ganz widersprüchliche Gedanken und Gefühle und das musste ich dann mit Moritz Pfeiffer, unserem Historiker, durchsprechen.
In der Version, die mir meine Oma von damals erzählt, ist da die Familie des krassesten Massenmörders vielleicht der Menschheit oder eines der krassesten bei uns auf den Familienfeiern rumgestanden, hat unsere Torte gegessen. Da läuft doch irgendwas schief. Oder bilde ich mir das jetzt ein von meiner besserwisserischen Enkelwarte, dass man da angeblich nie drüber gesprochen hat?
Ich würde auch erstmal denken, es ist ungewöhnlich, dass dann da nicht drüber gesprochen wird. Auf der anderen Seite bei mir in der Familie gab es den Großonkel, den Bruder meines Großvaters, der bei der Waffen-SS gewesen ist und da auch in Polen in den Holocaust verstrickt war, über den ist auch sehr, sehr wenig gesprochen worden. Ich weiß nicht, bei den Mengeles. Also ich bin der Meinung, man darf jetzt auch niemanden in Sippenhaft nehmen.
Nee, ich auch nicht. Man muss aber sagen, dass auf dem Hochzeitsfoto von meiner Oma halt auch Martha Mengele mit dabei ist, die später nach Südamerika gereist ist, um Josef Mengele da zu heiraten, nachdem ihr Mann, sein Bruder, gestorben war.
Mhm. Sagen wir mal so, da ist die NS-Geschichte auf einmal sehr nah an der eigenen Familie dran. Aber das ist, denke ich, auch eine grundlegende Tatsache, mit der wir uns auch irgendwo abfinden müssen, dass Nationalsozialismus und Holocaust jetzt halt nun mal ein Bestandteil unserer Familiengeschichten sind, den man auch nicht wegdiskutieren kann.
Ich würde mir dann aber trotzdem so ein ehrliches Geständnis wünschen, dass die Leute nicht ständig sagen, wir haben nichts von Auschwitz gewusst.
Also stimme ich dir absolut zu. Bei meinem Opa war es auch so, dass ich immer gerne irgendwo gehört hätte, ich muss zugeben, das war jetzt nicht gut oder das ist total schlimm, was da passiert ist, schlimm, was mit den Leuten passiert ist. Das ist ihm nicht über die Lippen gekommen. Also er konnte das nicht ausdrücken. Er hat es nicht angezweifelt, dass es passiert ist. Hat schon gesagt, das stimmt, es ist passiert. Aber er hat sich jeder Wertung, auch jedem Gefühl irgendwie verschlossen. Aber mir war vorher klar, und das hat sich auch nicht geändert, dass ich meinen Opa liebe und dass ich ihn gar nicht anklagen wollte.
Also du konntest ihn so getrennt betrachten. Einerseits dein Großvater, andererseits die Person, die in der Wehrmacht war.
Ich würde gar nicht sagen, dass es getrennt war. Das war mein Opa, der da in der Wehrmacht war. Und das war mein Opa, der da Offizier war und in Russland an diesem Vernichtungskrieg teilgenommen hat. Das war schon mein Opa. Damit macht man es sich auch zu leicht, wenn man das dann irgendwie versucht zu trennen. Man muss sogar viel mehr verstehen, wie verhält sich eine solche Person, die man so kennt und so schätzt, mit den liebenswerten Eigenschaften, die sie hat. Wie kann es geschehen, dass jemand halt Teil von zum Beispiel einem solchen Vernichtungskrieg wird?
Ich kriege das noch nicht so ganz zusammen im Kopf.
Ja, vielleicht ist das eine Sache, dass ich glaube, dass ich für mich nicht behaupten kann, dass ich das anders gemacht hätte. Ich kenne meine Begeisterungsfähigkeit für Dinge, ja. Also,
BVB.
Ja, hier sind überall BVB-Sachen. Ich bin ein BVB-Fan jetzt. Das ist, keine Ahnung, wenn man das jetzt versucht zu übertragen, das ist vielleicht hinkt das Beispiel, aber dann eine Begeisterungsfähigkeit, die meine Großmutter entwickelt hat für den Nationalsozialismus. Also ganz blöd gesprochen, der Adolf Hitler war für die Generation der Justin Bieber von der Generation heute. Und wenn man da nicht sensibilisiert ist, wie ist es heute, ist es völlig klar. Du hast 15 verschiedene Medien und 180.000 verschiedene Internetseiten, wo man sich informieren kann. Du kannst Meinungen überprüfen. Und damals war es halt nicht so. Das entbindet dich nicht davon, dass du auch selber nachdenken konntest. Und dass man das auch anders hätte sehen können. Das haben ja auch viele anders gesehen. Aber von dieser Begeisterungsfähigkeit jetzt halt in meiner Familie her, denke ich halt, gut, vielleicht wäre es mir genauso ergangen. Und deswegen bin ich da vorsichtig, dann das zu verurteilen.
Ja, es kommt ganz oft deshalb so, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Ja, genau. Also, und ich glaube, auch da ist was Wahres dran und gleichzeitig ist auch das zu kurz. Also damit kann man sich auch nicht rausreden. Also so ein Satz stimmt schon. Der hat schon seinen wahren Kern. Und er ist trotzdem falsch.
Die Frage bei Puls, war mein Opa ein Nazi? Ein Thema, das in vielen Familien oft totgeschwiegen wird. Und das ist kein Wunder, es ist sogar eine naheliegende menschliche Eigenschaft, so hat es gerade der Historiker Moritz Pfeiffer genannt. Trotzdem ist es gut zu recherchieren. Viele von uns haben ja jetzt gerade die vielleicht letzte Gelegenheit, selber mit unseren Großeltern darüber zu sprechen, über die Nazi-Zeit und was sie da eigentlich gemacht haben. Unsere Reporterin Elli, die steckt gerade mittendrin in den Recherchen. Und du hast dir nicht nur bei Moritz Pfeiffer Rat und Inspiration geholt, Elli, sondern auch bei einem anderen, der diese Recherche schon hinter sich hat.
Mhm, bei Raphael Dwinger. Und bei dem war es nämlich schnell klar, dass er keinen Heiligen als Opa hatte. Er ist der Enkel von Erich Dwinger. Und Erich Dwinger war Propagandaschriftsteller im Dritten Reich. Man könnte es auch Bestseller-Autor nennen. Das wurde nicht vertuscht in der Familie von Raphael. Aber trotzdem gab es da so eine Art familieninterne Version davon, wie der Opa denn wirklich war. Also er sei ein Opportunist gewesen, eben einer, der auf der Seite der Mächtigen stehen wollte. Und das ist natürlich etwas beschönigend, wenn man bedenkt, dass Erich Dwinger mit seinen Veröffentlichungen auch dazu beigetragen hat, die Nazis und ihre Ideologie zu stützen. Raphael ist inzwischen Schauspieler und momentan am Berliner Ensemble. Und er hat mir erzählt, dass sein Opa seine Nazi-Propaganda sogar selbst gerechtfertigt hat.
Er nannte sich selber immer den Chronist seiner Zeit. Das heißt, er hatte immer den Anspruch an sich selber, dass alles, was er schreibt, auf der einen Seite ganz objektiv betrachtet sei und dass also er eigentlich nur Zeitgeschichte, das hat er selber mal in einem Interview gesagt, ich habe Zeitgeschichte in belletristischer Form geschrieben.
So hat er das gesagt, oder
ja,
wie?
Es gibt ein Fernsehinterview von ihm aus den 60er Jahren. Ja, eben
wo immer er immer noch Adolf Hitler imitiert, oder das klingt jetzt
nein, das war so. Nein, das war der Duktus der Zeit. Nicht? Also das ist Rollen der R, das hatten damals auch Schauspieler und Sprecher, mussten das können. Ich weiß nicht, das ist einfach diese Zeit. Ist lustig, weil als mein Vater dieses Interview sah, meinte er, also so hat er normal nicht gesprochen. Das war seine Fernsehstimme.
Okay.
Er hat da aufgesetzt. Ja.
Hast du Angst, dass du das Schauspieltalent von ihm hast?
Angst nicht. Also, was ist daran schlimm? Wenn ich gute Sachen von ihm habe, ist okay, die nehme ich. Warum nicht? Ich habe viel von ihm. Einmal den Wunsch, Schauspieler zu werden, habe ich von ihm. Meine große Liebe zum Reiten und zu Pferden habe ich von ihm. Also, ich meine, er ist nun mal mein Großvater.
Raphael Dwinger hat sich dann aber auch mit den schlechten Eigenschaften seines Großvaters beschäftigt. Er hat zusammen mit Tobi Ginsburg, einem Freund und Theaterkollegen, angefangen zu recherchieren und sich die Schriften von seinem Opa nochmal genauer angeschaut. Sie wollten einen Theaterabend draus machen und im Zuge dieser Recherche hat er schlimme Tatsachen über seinen Opa herausgefunden.
Beispiel Tod in Polen. In diesem Buch rechtfertigt er die Auslöschung des gesamten polnischen Volkes inklusive Frauen und Kinder. Und dann haben wir eben herausgefunden, dass seine Literatur auch zu Schulungszwecken des SD und der SS benutzt wurde. So, also ich finde, Volksverhetzer war er. Ja. Dann haben wir zwei Bananenkisten im Heimatmuseum in Sieg, wo er gelebt hat, gefunden, in denen also unveröffentlichte Schriften auch von ihm waren. Und dort haben wir einen Bogen Schreibmaschinen beschriebenes Papier gefunden, unveröffentlicht, ein Text, der hieß »Das war Theresienstadt«. Und darin beschreibt er die Befreiung Theresienstadts durch die Rote Armee und die Tschechen, aber eben aus der Sicht eines BDM-Mädels, das dort dann gefoltert, vergewaltigt werden auf die grausamste Art und Weise. Und dann sagt er eben nicht nur die Russen und die Tschechen sind es, sondern vor allem die Juden. Und das ist so grauenhaft und vor allem das hat er, naja, ganz klar, auch wenn kein Datum drauf ist, aber er muss es nach 45 geschrieben haben. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, als er aus reinem Opportunismus das nicht mehr hätte schreiben müssen. Also von daher denke ich, wer so etwas schreibt, der ist dann doch vielleicht ein Nazi.
Du hast gesagt, die Recherche, die war ganz schön anstrengend. Gab es so einen Moment bei dir, wo dir irgendwie schlecht geworden ist, wo du dir dachtest, so, boah, das stellt jetzt meine Welt auf den Kopf und mein Bild von meiner Familie?
Ja, die gab's. Tatsächlich habe ich für einen kurzen Moment, habe ich gesagt zu Tobi, ich ändere meinen Namen.
Ja, echt?
Meinen Nachnamen. Ja,
dass du nicht mehr Dwinger heißen wolltest.
Ja. Nach der Lektüre dieses Textes habe ich gesagt, ich will meinen Namen ändern.
Was hat dich denn so fertig gemacht bei den Dingen, die du da entdeckt hast?
Einmal zu akzeptieren, dass mein Bild, das ich von meinem Großvater habe, nicht stimmt. Dass das Bild, das mein Vater mir vermittelt hat, dass ich das anzweifeln muss. Also das tatsächlich dadurch, weil das hat ja was mit meiner eigenen Identität zu tun, das ist ja mein Großvater, dass ich dadurch meine eigene Identität in Frage gestellt habe, dass ich alles in Frage gestellt habe.
Das Theaterstück, das Raphael jetzt zusammen mit seinem Freund Tobi Ginsburg aus dieser Familiengeschichte geschrieben hat, gemacht hat und schon aufgeführt hat, heißt Nestbeschmutzung.
Stelle ich mir aber auch nicht so einfach vor, mit der Nazi-Vergangenheit des Opas so detailliert dann an die Öffentlichkeit zu gehen.
Ja, das fiel ihm, glaube ich, auch nicht einfach. Andererseits hat er mir aber auch erzählt, dass das für ihn und sein Selbstverständnis wiederum wahnsinnig wichtig war, da mal einen Strich drunter zu ziehen. Also das auch mal wirklich ehrlich anzusprechen und dass er das übrigens das ist jetzt ein kleiner Hinweis an dich, Karline, allen empfehlen kann, es bei der eigenen Familiengeschichte auch mal zu machen.
Inzwischen muss ich sagen, es ist überhaupt nicht mehr schlimm für mich zu sagen, mein Großvater war ein Nazi, weil ich es irgendwie akzeptiert habe. Ich würde sagen, dass ich jetzt ein friedlicheres Verhältnis habe, weil ich jetzt besser weiß, über wen ich da spreche. Davor geisterte da immer so ein Mann durch die Familie. Es schwang immer irgendetwas mit und ich konnte es nicht genau definieren. Inzwischen kann ich es definieren und insofern würde ich sagen, kann ich jetzt mit dem Thema leichter umgehen. Wenn ich vor 5 Jahren über ihn gesprochen habe, dann habe ich innerhalb des Gespräches immer selber so Verteidigungshaltungen von meinem Vater übernommen. Ich habe eigentlich nach jedem Satz noch hinterhergeschoben, er war aber kein Nazi, er war Nationalist, er war sehr rechts, er war Antikommunist, aber er war kein Nazi. Und ich werde mich damit wahrscheinlich mein Leben lang beschäftigen, aber hoffentlich ein bisschen unverkrampfter, als ich es noch vor ein paar Jahren getan habe.
Aber hast du mal das Gefühl gehabt, dass du deinem Großvater auf irgendeine Art und Weise verzeihen musst?
Nö, verzeihen.
Du hast ja zwischendurch überlegt, ob er vielleicht ein Arsch war oder so.
Ja. Also das, was er getan hat im Dritten Reich, das kann ich ihm nicht verzeihen. Aber ich kann ihn nicht vollkommen verleugnen. Er war nun mal mein Großvater. Ohne ihn wäre ich nicht auf dieser Welt. So, aus.
Sagt der Schauspieler Raphael Dwinger. Ihm geht's also besser, seit er ein Theaterstück gemacht hat, in dem er die Nazi-Vergangenheit seines Opas aufarbeitet. Das ist, finde ich, eine Geschichte, die Mut macht, sich vielleicht mal durch die eigene Familiengeschichte zu wühlen.
Kann ich nur empfehlen.
Ja, du machst ja auch gerade einen ziemlich aufgeräumten Eindruck eigentlich, aber vielleicht täuscht es auch. Wir sind ja noch nicht am Ende mit unserer Frage, war Opa ein Nazi? Dafür gehen wir jetzt mal zurück an den Esszimmertisch von der Oma unserer Reporterin Elli.
Also was ich mich halt immer frage, du sagst jetzt, ihr habt von Auschwitz nichts gewusst.
Nein.
Aber habt ihr nicht irgendwie mitgekriegt, dass Juden abgeholt werden?
Ja nun, auch ohne die, wo geistig behindert waren, die Häuser waren alle leer. Gell? Ja, wir hatten das gesagt, die Walli von Würzinger. Und die hat einen Bruder gehabt und er hat gesagt, jetzt ist schon einmal da. Die haben alles unwerte Volk vernichtet. Es war schon... Ja, da hast du schon recht, eine berechtigte Frage.
Weiß sie, wo er dann hinkommen ist?
Ja, wir haben halt danach gesagt, der ist wie mit den Juden, nicht? Aber der Opa hat von den Juden, denke ich, schon gewusst, nicht?
Aber du warst ja bei Kriegsende, warst ja dann schon über 20 eigentlich.
Ja.
Hast dann...
Da hat man aber noch lange nichts gewusst von dem Auschwitz. Von Dachau, ja.
Oh Mann, ist nicht so leicht für euch, Elli, oder? Dieses Gespräch zu führen. Man hört euch an, dass es ganz schön schwierig ist.
Ja, das war es auch wirklich. Also ich habe vor allem auch gemerkt, wie schwer es meiner Oma fällt, darüber zu sprechen und kam mir dann auch so bescheuert vor, so wie die besserwisserische Enkelin, die da jetzt antrappt und sagt so, ich konnte nicht glauben, dass man von Auschwitz nichts gewusst hat und so. Sie erwähnt ja Dachau, das war ja zumindest offiziell ein Arbeitslager und es gab wohl tatsächlich Leute, die sie auch kannte, die da inhaftiert worden sind und dann aber auch wieder freigekommen sind.
Und wie gehst du jetzt um mit dieser Info? Also eigentlich wolltest du ja was anderes hören.
Ja, ich habe da echt drüber nachgedacht, aber ich glaube das jetzt. Es ist meine Oma und ich glaube ihr, Punkt. Und das ist jetzt eben auch eine Erkenntnis aus dieser Recherche, dass es wahrscheinlich mega schwer war, in dieser Zeit zu leben und mit der Sache umzugehen und dass meine Oma vielleicht sogar Angst hatte, dass ich ihr jetzt Vorwürfe dafür mache. Aber jetzt haben wir zumindest mal damit angefangen mit diesem Thema und wer weiß, vielleicht kriege ich ja noch mehr raus. Also darum ging es mir ja auch. Was rauskriegen, was meine Familie im Dritten Reich gemacht hat und nicht Urteile fällen.
Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, was machen wir denn mit diesem Wissen? Was wollen wir aus den Geschichten unserer Omas und Opas lernen? Darüber reden wir gleich. Ihr hört Puls mit der Frage, war Opa ein Nazi? Und ihr erinnert euch an Raphael. Raphael Dwinger, den haben wir vorhin hier kennengelernt. Raphael ist Schauspieler, sein Opa war definitiv ein Nazi. Und als Raphael das erfahren hat, als er immer mehr erfahren hat über seinen Opa, wollte er erstmal sogar seinen Namen ablegen und damit überhaupt nichts zu tun haben, bis er sich gedacht hat, da macht er sich's vielleicht ein bisschen zu einfach. Und dann hat Raphael angefangen zu recherchieren. Er hat ein Theaterstück drüber geschrieben und, wie es klingt, echt richtig viel Zeit da reingesteckt, seine Familiengeschichte aufzuarbeiten.
Ja, aber genau zwischen diesen beiden Polen bewegt sich, glaube ich, so unsere Generation. Die einen wollen die Nazi-Zeit richtig weit wegschieben, so nach dem Motto, was hat das mit mir zu tun? Es ist Vergangenheit. Kein Bock auf diese Schuldkeule ständig.
Ja, das ist dann so die Schlussstrich-Fraktion.
Und die anderen, also das andere Extrem, das sind die, die sich irgendwie auch selbst noch schuldig fühlen, weil eben ihre Urgroßeltern oder ihr Land vor Jahrzehnten schlimme Schuld auf sich geladen haben. Und die Leute haben dann oft das Gefühl, dass sie selbst auch immer noch Wiedergutmachung leisten müssen.
Ja, das sind dann so Leute, die tendenziell auch bei der Fußball-WM nicht zum Public Viewing gehen, weil ihnen das alles so ein bisschen mit den ganzen Fahnen zu sehr nach Nationalismus und Reichsparteitag aussieht.
Ja, ich will da kein Geäffe draus machen, aber ich finde das auch schwierig. Also mich gruselt es da auch immer. Ja. Und deswegen habe ich Moritz Pfeiffer, unseren jungen Historiker, den wir in der Sendung schon öfter gehört haben, auch gefragt, ob wir oder ich uns jetzt eigentlich noch schuldig fühlen sollen oder müssen.
Mit dem Begriff Schuld tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil ich der Meinung bin, dass zum Beispiel jetzt die nachfolgende Generation an dem, was passiert ist, überhaupt gar keine Schuld hat und gar keine Schuld haben kann. Das ist was anderes mit Entwicklungen, die jetzt heute, zum Beispiel wenn man jetzt die Enkelgeneration nimmt, was heute passiert und an Fehlentwicklungen der heutigen Zeit, gegen die wir nicht vorgehen, daran haben wir eine ganz klare Schuld. Das würde ich sagen.
Was meinst du zum Beispiel?
Ich meine jetzt zum Beispiel, dass wir jetzt alle wissen, dass im Mittelmeer Tag für Tag Leute ertrinken oder dass in Afrika Menschen sterben, weil sie nichts zu essen haben und wir leben im Überschuss. Das sind Tatsachen, von denen wissen wir. Und ich erkenne jetzt, auch bei mir selbst, muss ich ganz selbstkritisch sagen, erkenne jetzt keine wirklichen Anstrengungen, da was gegen zu tun. Und das, wenn jetzt mein Enkel in 50 Jahren fragt, so, sag mal, ihr wusstet das doch alle, ja, konntest ja jeden Tag im Internet nachlesen und in den Nachrichten hören, dann werde ich da auch sagen müssen, das stimmt, ja. Das war uns irgendwie offenbar wurscht. Und das ist eine Schuld, die wir durchaus haben, finde ich. Aber wir haben keine Schuld an Ereignissen, die 70 Jahre zurückliegen. Andererseits glaube ich schon, dass wir eine gewisse Verantwortung dafür haben, dass solche Dinge sich nicht wieder ereignen. Und die Unterscheidung zwischen Schuld und Verantwortung, die wird nach meinem Empfinden viel zu wenig gezogen. Und viele, gerade auch aus unserer Generation, wehren sich dann gegen dieses Thema Nationalsozialismus und sagen, ich bin nicht schuld und da finde ich, sind sie auch nicht.
Wobei zumindest ein Gefühl der Schwere ja auch entstehen kann, wenn man das Thema ungefähr gefühlt 5 Jahre lang im Geschichtsunterricht vorgekaut kriegt.
Finde ich es aber auch ein Vorurteil, dass man das 5 Jahre im Geschichtsunterricht vorgekaut kriegen würde. Also ich hatte das genau 2-mal, genau so wie es im Lehrplan drinsteht. Einmal, glaube ich, in der 9. oder 10. und einmal im Geschichts-LK. Also in Nordrhein-Westfalen war die Geschichtsausbildung zumindest sehr gut. Also so gefühlte Schwere kann das ja durchaus sein. Aber ich würde denken, wir müssen diese Zeit auch historisieren einfach. Also das ist ein Teil unserer Geschichte. Wir können nichts dagegen tun, dass das halt ist. Gleichzeitig kann das aber auch nicht entschuldigen, was damals gewesen ist. Also das sind schreckliche Dinge, die da passiert sind und denen muss sich jede Generation auch immer wieder aufs Neue stellen.
Also wieder was gelernt von Moritz Pfeiffer, dem Historiker. Wir haben heute zwar keine Schuld an der Nazi-Zeit, aber wir haben eine Verantwortung.
Ganz genau genommen haben wir sogar 2.
Und was das für 2 Verantwortungen sind, das erzählst du uns gleich, Elli. Es wird Zeit für unser Fazit. Opa, ein Nazi. 2 Wochen lang hat unsere Reporterin Elli Fee jetzt recherchiert in ihrer eigenen Familie und es sieht so aus, als wäre dein Opa kein Nazi gewesen, Elli.
Ja, alle anderen glaube ich auch nicht und ich muss offen zugeben, darüber bin ich auch recht froh.
Wir haben aber auch schon gehört, du hast noch viel, viel mehr gelernt in den letzten Wochen. Fass doch bitte nochmal zusammen. Was sind die wichtigsten Sachen, die du mitnimmst aus dieser Frage?
Es sind eigentlich zwei Sachen. Also wir, die Enkelgeneration, wir müssen uns jetzt um zwei Dinge kümmern. Nummer eins, wir müssen dafür sorgen, dass die Nazi-Zeit nicht vergessen wird. Das klingt jetzt abgedroschen, aber wir müssen uns damit beschäftigen, was damals in unserer Familie los war. Weil egal, ob die jetzt dafür waren, dagegen, ob die mitgelaufen sind oder gerne wären, es ist total wurscht. Wir müssen uns das anhören von unseren Omas und Opas, solange es geht. Mhm. Weil ich glaube, nur dann kapieren wir, dass dieser Krieg und dieser Holocaust nicht nur irgendeine Guido-Knopp-Doku über Hitlers Helfer war, sondern dass Leute, die wir lieben und die wir aus unserer Familie kennen, eine Rolle darin gespielt haben vielleicht. Also ich habe durch die Gespräche mit meiner Oma, mit meiner Tante Barbara und auch mit meinem Vater schon eine krasse Verbindung zu dem Thema aufgebaut. Und ich kann mir jetzt, also siehe die coolen BDM-Röcke, finde ich eigentlich ein super Beispiel, schon ein bisschen besser vorstellen, wie das alles funktionieren konnte.
Ja, das war Verantwortung Nummer eins. Was war Verantwortung Nummer zwei?
Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass wir vielleicht nicht besser sind. Also es gibt auch heute schlimme Dinge, die passieren und die wir so passieren lassen. Also wir können uns zum Beispiel dafür einsetzen, dass Flüchtlinge legal nach Europa kommen können und nicht im Mittelmeer ertrinken müssen. Oder wir können uns gegen Rassismus engagieren.
Wenn es einfach nur dafür ist, damit nicht irgendwann unsere super smarten wahrscheinlich und kritischen Enkel vorbeikommen und sagen, hey Oma, hast du eigentlich damals was von Lampedusa gewusst und warum zur Hölle hast du nichts dagegen getan?
Oh Gott, ich würde mir das nicht anhören wollen von meinem Enkel.
Nee, ich mir auch nicht. Das war die Frage, war Opa ein Nazi? Reporterin Elisabeth Fee.
Moderation Karline Thüroff.
Redaktion Till Ottlitz.
Produktion Wilmor Schwerisch.
Online Frank Seibert,
Mitarbeit Franziska Schmalbach.
Und ihr findet übrigens auch noch Dokumente und Fotos zum Thema auf unserer Seite deinpuls.de. Da seht ihr dann unter anderem auch das Hochzeitsfoto von Ellis Großeltern, über das wir so viel gesprochen haben in dieser Sendung. Außerdem gibt es ein paar Infos, wo ihr mit der Suche anfangen könnt, wenn ihr eurer eigenen Familiengeschichte nachgehen wollt. Und wenn ihr es noch nicht seid, dann werdet unsere Facebook-Freunde auf facebook.com/diefrage. Da halten euch unsere Reporter immer über ihre Themen auf den Laufenden. Ja, das war's für uns für heute. Kaline und Elli sagen tschüss.
Tschüss.
Und hey Elli, eine Sache kannst du, glaube ich, nach dieser Sendung wirklich von dir behaupten.
Ich habe Zeitgeschichte in belletristischer Form geschrieben.